Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wohltemperiert Digital. Heute mit dem Dach, beziehungsweise wir steigen aufs Dach. Nicht jemanden, sondern virtuell demjenigen, der Strom erzeugen will, Markus.
Hallo Christoph, ich freue mich auf die Episode und auf die sehr interessante Frage, die gleich kommt.
Ja, danke, dass du heute mit mir wieder hier unterwegs bist. Ja, die Frage, die uns gestellt wurde, ist, lohnt sich eine private PVC-Anlage? Richtig, PVC, ne? Wofür steht das eigentlich?
Nur ohne SC, Photovoltaik ist PV.
Ach so, das ist ja simpel. Ich dachte, PVC, was ist denn PVC? Das ist einfach nur Plastik, ne? Ist da ja auch drin. Genau, lohnt die sich? Jetzt ist natürlich Lohnen ein sehr, sehr spannender Begriff. Die Ersten werden da an was denken, Markus?
Ans Finanzielle, glaube ich. Gerade jetzt im Moment bietet sich das auch an bei steigenden. Ich habe heute gelesen, 4-mal so hoch wird die Energiekostenpauschale am Ende des Jahres sein. Also geht es um Geld natürlich, ganz klar.
Ich finde es immer spannend mit diesem ganzen Glaskugellesen, was momentan betrieben wird. Mir hat jetzt gestern jemand gesagt, die Zinsen sind am Ende des Jahres bei 5-6% für die Hausfinanzierung. Ich so, ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, ja. Gut, ja, spannend. Also lohnt es sich finanziell? Macht Sinn? Ich habe es mir jetzt aus anderen Gründen, also nicht auf Dach mir was bauen lassen, sondern eine Photovoltaik, ein Panel mit oder ein Panel mit einer Batterie gekauft, die ich hier einsetzen kann. Da war der Gedanke jetzt nicht, ich spare Strom, sondern ich habe Strom, auch wenn sonst kein Strom. Also das wäre für mich allerdings auch schon ein Lohnend, wenn ich mein Handy noch laden kann zum Beispiel, ja.
Also bei dem Lohnen, das ist für mich schon im Moment fast eher ein Reizwort geworden, weil immer alle vom Lohnen reden. Also muss sich Umweltschutz überhaupt lohnen, wenn das der Grundgedanke ist, warum eine PV-Anlage hat. Manche sagen ja auch, autark möchte ich sein, dann ist es ja ein anderes Zahlenwerk, was du für das Lohnen dahinter legst.
Darf ich kurz philosophisch werden? Lohnt sich das Leben, Markus? Lohnt sich dein Leben? Lohnt sich mein Leben?
Schwierige Antwort. Ja, natürlich. Also mein Leben lohnt
Zurück
sich.
Zurück zu den PV-Anlagen. Für wen? Ja, genau. Lass uns wieder über PV-Anlagen reden. Das ist doch einfach.
Rechne ich seit 10 Jahren immer wieder durch, ob sich PV-Anlagen lohnen. Und ich habe den schweren
Fehler getan. In der Hoffnung, dass es sich doch irgendwann finanziell lohnt und du das machst, oder wie?
Wir haben ja vor 10 Jahren gebaut und damals hätte es sich angeboten, gleich mit draufzulegen. Allerdings haben wir gebaut, als wir noch recht jung waren. Das Budget war knapp und ich habe gesagt, ich lege das Leerrohr wenigstens hin, aber die Panel kann ich mir im Moment nicht leisten und habe sie weggelassen. Schwerer Fehler, jetzt so aus heutiger Sicht, aber nicht, weil man jetzt 10 Jahre
heute kannst du dir erst recht nicht leisten.
Genau, und krieg erstmal welche. Also ich scheitere im Moment an zwei Dingen, jemanden kriegen und ein Panel kriegen, was du auch noch draufschrauben kannst. Also sind zwei Sachen, wobei ich mehr daran scheitere, dass es mir keiner drauflegt. Aber die Frage des Lohnens, die finde ich an der Stelle ultra interessant. Wir haben ja sogar ein autarkes Ferienknaus, nennen wir es ganz gerne. Das ist total solarbetrieben, also zu, ich sag mal, 90% solarbetrieben.
Wieso Knaus?
Ferienknaus, also Knaus ist der Hersteller von unserem Wohnmobil. Und weil Knaus auf Haus ist, haben wir es halt Ferienknaus oder ein Knaus am See. Gibt es ganz tolle Filme zu.
Sehr gut. Also euer Ferienknaus, euer Wohnmobil hat eine Solaranlage oben drauf.
Ja, genau.
War die schon eingebaut oder hast du die nachgerüstet?
Nee, die ist nachgerüstet tatsächlich. Wenn es so willst, ein Teil von so einem Mini-Autarkie-Paket. Du nimmst eine Solaranlage, nimmst einen etwas größeren Batteriespeicher, ein bisschen Elektronik dazu und hast den Vorteil, dass du halt nie auf einem Campingplatz musst, weil du eigentlich immer Strom hast. Zumindest mal im Sommer, im Winter wird es ein bisschen schwierig. Da musst du noch ein bisschen Auto fahren dazu, damit das dann am Ende reicht. Aber das ist eigentlich die Grundidee und dann merkst du jetzt schon, finanziell lohnt sich das nicht, weil auf den meisten Campingplätzen Strom gar nichts kostet oder 3 Euro. Also wie viele Campingübernachtungen müsste ich tun, bis sich das Geld gelohnt hat? Finanziell gar nicht. Für mich lohnt sich trotzdem, weil ich kann an ganz vielen Stellen stehen bleiben, wo ich normalerweise dann nicht stehen könnte, weil ich Strom brauche. Also da merkst du schon, dass mit dem Lohnen wird
schwierig. Das hatte ich dieses Jahr tatsächlich. Ja, das stimmt. Das lohnt sich ja dann auf eine andere. Du kannst dir Plätze gönnen, die du dir sonst vielleicht nicht gönnen müsstest oder müsstest ein Aggregat mitschleppen. Oder irgendwas oder eine große andere Batterie, die entsprechend lange hält. Hatte ich auch das Szenario dieses Jahr übrigens. Dann war ich zwar auf dem Campingplatz, aber an der Stelle war kein Stromanschluss. und über den gesamten Platz. So lang war das Kabel auch nicht und das war natürlich auch nicht gewünscht. Und da war es ganz gut, diese Batterie mit Solarpanel zu haben, wo man dann auch schön tagsüber wieder aufgeladen. Wenn die Sonne scheint, passt, sonst natürlich nicht, klar.
Ja, wobei.
Ja, also finanziell lohnen. Entschuldigung, du meinst jetzt finanziell lohnen, tut sich es eigentlich nicht. Gilt das jetzt nur für dein Wohnmobil, Knaus, oder gilt das auch für dein Haus?
Ich glaube,
ehrlich gesagt, was nicht gesagt, mobil sogar, ist, by the
way. Ich glaube sogar, dass es fast das Gleiche ist. Du wirst ja in Deutschland mit dem Sonnenwinkel und so allem Kram, wirst du nur sehr schwer eine echte Autarkie über Solar erreichen. Und ich hatte neulich mal einen, der meinte halt, wie willst du es denn auslegen? So, dass es im Winter, auch wenn es mal 3 Wochen lang nicht so gutes Wetter ist, trotzdem funktioniert. Dann brauchst du ein Riesendach, was ich nicht habe. Und du brauchst Riesenspeicher, die ich nicht möchte. Und finanziell kann sich das dann nicht mehr lohnen, weil es eine Riesenanlage ist für das Szenario. Im Winter sind auch mal 2 Wochen lang keine Sonne am Himmel oder sowas. Und da fängt es schon an, dass es rechnerisch schwierig wird. Meine häufigste Gegenfrage im Moment ist aber, lohnen sich die Alufelgen an deinem Auto? Ich weiß nicht, du hast bestimmt Alufelgen an deinem Auto, falls du überhaupt ein Auto hast.
Gute Frage. Ich glaube, ja.
Mhm. Genau. Und das ist halt immer so, ich glaube, die Hauptfrage ist nicht, ob es sich wirklich lohnt, sondern ob man es wirklich möchte. Ja? Man, ganz viele Sachen in unserem Leben lohnen sich nicht im klassischen finanziellen Sinne. Also zahlt es sich aus, einen besseren Laptop zu haben, oder zahlt es sich aus, eine andere Farbe zu nehmen oder eine tolle Uhr zu tragen, obwohl man das Smartphone auch in der Tasche hat. Also das sind so viele Dinge, wo keiner nach dem Lohnen fragt, sondern das will man. Und
jetzt mal zurück zur PV-Anlage. lohnt es sich denn aus Ökobilanzsicht? Das wäre ja das andere, ne? Ich kann ja auch sagen, naja gut, ich investiere, wenn ich bei Null rauskomme, ist nicht so schlimm oder so ungefähr, ne? Schwarze, rote Null. Bloß ich habe was Gutes für die Umwelt getan. Haben wir denn da einen positiven Effekt?
Da würde ich sagen, hast du einen positiven Effekt. Fast schon automatisch mit der Diskussion, ob du dir eine PV-Anlage anschaffst, kommt so unterschwellig mit, was verbrauche ich denn? Weil danach wird dann geplant. Also du planst nicht einfach ins Freie raus, wie viel Fläche habe ich, mache ich mal voll, sondern man geht viel bewusster mit dem Thema, welche Ressourcen habe ich, welche verbrauche ich um. Und du stellst das erste Mal fest, ich könnte auch weniger Ressourcen verbrauchen. Dann würde auch eine kleinere Anlage funktionieren. Und du kommst wahrscheinlich nach 15 Jahren oder nach 20 Jahren kommst du auch auf deine schwarze oder rote Null raus. Und ich glaube, dass du allein schon durch die Dezentralität brauchst du kein dickes Netz. Wenn wir jetzt daran denken, dass immer mehr Elektroautos kommen, ist ein dezentrales Netz immer wichtiger, weil du nicht in der Nordsee irgendwo Strom erzeugen kannst und das kannst du dann oben in der Bayerischen Alm irgendwo ins Auto tanken. Allein deswegen lohnt sich da gar nicht lange drüber nachzudenken, ob es sich finanziell lohnt, sondern langfristig lohnt es sich auf vielfältige Weise. Und es ist nicht langfristig teurer als finanziell.
Ja, okay, das ist so die finanzielle Bilanz nochmal. Jetzt habe ich dazu natürlich immer gegoogelt und das Umweltbundesamt hat 2021 ausrechnen lassen, dass sich das energetisch angeblich nach 2,5 Jahren lohnt, wenn man diesen heutigen Strom mit ansetzt, den es jetzt gibt. Dann wäre es so, dann ne, hättest du was Gutes für die Umwelt. So nach 2,5 Jahren oder was? Oder 2,1 Jahren tust du was Gutes für die Umwelt damit. Ne? Das ist da schon mal eine Aussage.
Okay. Das erscheint mir wahnsinnig kurz. Ich habe auch keine Ahnung, welche Faktoren da jetzt alle mit reinrechnen. Ich habe mal einen Forscher-Dokumentation dazu gesehen. Da ging es darum, inwieweit die Solarpaneele nicht für eine zusätzliche Klimaerwärmung sorgen. Das ist nämlich ein anderes Thema. Die Dinger sind schwarz, die Sonne scheint drauf, es ist krachend heiß und sie sind weit weg von ihrer Effizienz, sobald die Sonne rauskommt. Mit so Wirkungsgraden um die 21%, also wirklich das meiste wird einfach nur heiß von dem, was an Energie eingesammelt wird. Also es gibt da verschiedene Rechnungen dazu.
Also die haben anscheinend so 18% maximal angesetzt. Je nach Kristallart dann auch nochmal weniger, ne? Bis zu 14,6. Und dann haben da gesagt, allerdings, was kostet jetzt sozusagen Ökobilanz technisch man guckt ja dann meistens aufs CO2-Äquivalent, ne? Diese Herstellung dieser Solarmodule, wenn sie dann in Europa gefertigt werden, und dann kamen sie dann eben auf diese Werte. Das ist anscheinend das, wie sie das gemacht haben. Ja, genau. Und das, also man reicht ja nicht, sich nur das Material anzugucken, sondern musst ja auch angucken, wie wird es produziert und so weiter. Ne? Genau, also rein theoretisch bringt es was, angeblich. Ne? Jetzt ja, immer
wenn
Frage
es keine
mit Statistik
zweieinhalb Jahre
und so weiter.
Sind, dann sind es von mir aus 5 oder 6, aber es ist auf jeden Fall sehr absehbar.
Und es würde ja auch helfen, zunehmend das zu ersetzen, wo wir momentan Probleme mit haben, in der Energieerzeugung, nämlich Gaskraftwerke, die ja, wo man ja gedacht hat, das wäre jetzt so erstmal die nähere Zukunft und die weiter entfernte wäre dann alles Alternative, ne? Also sehr spannend, wenn man jetzt jedem Haushalt so eine Photovoltaikanlage auf die Dach, aufs Dach schrauben könnte, abgesehen davon, ob die Stromnetze das aushalten, das ist ja noch eine ganz andere Frage, dann hätte man ja wahrscheinlich zumindest, wenn die Sonne scheint und im Sommer sowieso genug Strom und könnte da einiges verschieben, ne?
Das ist übrigens ein sehr spannender Punkt, ob das die Netze aushalten. Es gibt noch einen anderen spannenden Punkt für all diejenigen unter uns, die Photovoltaik betreiben, ins Netz einspeisen, aber nicht geregelt sind durch die Netzbetreiber und irgendwelche Elektronik. Wie will ein Netzbetreiber
jemals illegal.
Den Strom ausschalten?
Ja, das ist ja, darum wollen die ja keine also du musst es ja anmelden, wenn du rückspeist. Ne?
Ja, genau.
Sonst müsstest du das verhindern, genau aus dem Grund. Und diese Netzstabilitätsgeschichte, ich habe einen Freund, der sich damit beschäftigt, das ist schon auch eine sehr tricky Sache, dass das nicht auf einmal alles in einem Blackout endet und dann hilft dir die Photovoltaikanlage auf dem Dach ja auch nicht mehr so richtig, weil du kannst ja in der Regel kaum den Eigenbedarf komplett decken, oder doch?
Nein, kannst du nicht.
Tag. Also musst du ja eh zufüttern.
Es ist unter Laborbedingungen im Sommer, kannst du das eigentlich ganz gut machen, aber unser Jahr in Deutschland besteht halt tatsächlich nicht aus 100% Sommer, sondern eher so weniger als 30%. Und für die kalte Jahreszeit ist es utopisch, sich da autark an ein System zu schaffen, was das kann.
Ja, spannend. Also ökobilanztechnisch lohnt es sich, wenn man es macht. Finanziell ist es zumindest kein Draufzahlen, habe ich jetzt verstanden, oder? Wenn du dich damit beschäftigst.
Ja. Und was vielleicht ein bisschen noch wirkt, ist, du bist nicht direkt am Strompreis gekoppelt über das gesamte Jahr. Also nehmen wir jetzt, hätten wir eine PV-Anlage und die wäre so ausdimensioniert, dass wir ein bisschen von unserem Eigenbedarf decken können und der Strompreis geht durch die Decke, dann sitzt du da und denkst dir, es ist aber wirklich traurig, was da passiert. Nur leider trifft es mich nicht. Oder zum Glück trifft es mich nicht, weil du ja ein bisschen schon entkoppelt bist von dem.
Sehr egoistisch, Markus. Danke.
Ja, ja, so bin ich durch und durch. Also.
Ich weiß.
Nur deswegen haben wir die großen Fenster, damit wir das Elend draußen besser sehen können. Nein, also bevor wir jetzt zu sehr ins Blöde abdriften.
Lustige Folge. Vielleicht sollten wir vorher keinen Alkohol trinken. Oder?
Aber es gibt noch einen sehr interessanten Aspekt zum Thema Lohnen und welche Auswirkungen das hat. Ich habe mich tatsächlich jetzt mal wieder mehr damit beschäftigt. Bin an der Suche nach dem Leerrohr, was ich damals gelegt habe vor über 10 Jahren, ein bisschen gescheitert. Aber ein
für Punkt, die PV-Anlage? Oder
für die PV-Anlage.
Ah ja, genau. Spannend. Ja.
Ich habe das alles vorbereitet, nur leider nicht markiert. Aber anderes Thema. Ich habe ja so eine kleine 3D-Druckerei. Und die Auswirkungen bei sowas sind tatsächlich, dass du überlegen musst als Industrie, ich kann besser und günstiger produzieren, wenn die Sonne gut scheint. Oder mit gut scheinen meine ich übrigens nicht blauer Himmel, die Sonne knallt runter und hat 40 Grad unten. Das heißt, ich müsste eigentlich fast wie am Bau üblich saisonal mehr produzieren. Also ich kann dann im Sommer wundergünstig an Strom kommen und kann meine 3D-Drucker kostenlos bedrucken lassen, während ich im Winter Probleme habe, quasi günstig da zu produzieren. Und das hat mit Sicherheit Auswirkungen, je nach Gewerbe. Ich sage mal, es gibt ja Gewerbe, was wunderbar im Sommer funktioniert und wo du auch vorproduzieren kannst für den Winter. Ich glaube, sowas ist heutzutage in einer Just-in-Time-Welt, wo man sagt, nee, es ist eigentlich immer da. Und wenn, dann kommt es aus China oder sowas, ist noch nicht so richtig drin. Und darüber kannst du aber wahnsinnig steuern in deinen Kosten für die Produktion.
Ja, ja, das ist spannend, ne? Weil das, was du sagst, ist ja das Entscheidende heute. Man ist so gewohnt, man drückt auf den Knopf im Online-Shop und das wird auch innerhalb von, keine Ahnung, spätestens einer Woche geliefert, ne? Wenn nicht sogar viel früher. Das heißt, diese Akzeptanz, dass man, wie man früher gesagt hat, ich bestelle was und ein halbes Jahr später habe ich es, die ist dem Konsumenten aberzogen worden, weil man suggeriert hat, man könne es auch anders. Man konnte es auch anders, aber nur unter eben Einsatz dieser ganzen globalen Wertschöpfungsketten mit all den Vor- und Nachteilen, die wir da so kennen. die Mode hat ja sozusagen, ich meine, von diesen 4-Jahreszeiten-Takt teilweise umgestellt auf wöchentlich gibt es eine neue Kollektion. Also das ist ja wirklich Wahnsinn eigentlich. Die Frage auch der Notwendigkeit, da, die will ich gar nicht mehr stellen, die schließt sich ja mit gesundem Menschenverstand von selber. Ja. Das heißt ja, man müsste eigentlich, wenn man das so betrachtet, dann eher sagen, naja, lieber Konsument, wenn du dir das zu einer Jahreszeit kaufst, wo die Produktion super billig ist, kriegst du es 30% billiger. Wenn du nicht warten willst, kriegst du es trotzdem, aber kostet dementsprechend mehr. So, ne? Also so würde das ja sogar dann der Markt hoffentlich regeln können. Ne? Ja, oder genau. Man produziert vor in diesen Zeiten, puffert, aber dann hast du wieder Lagerhaltungskosten und so weiter. Das ist halt auch nicht schön auf Dauer. Ne?
Ich meine, das heißt, bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen hast du es ja so ähnlich. Da wird das halt dann dadurch kompensiert, dass du deine Tomaten eben nicht aus Deutschland bekommst, sondern sonst woher. Ich glaube, bei Karotten, die kann man irgendwie in der Erde lagern, dann bleiben die länger haltbar. Die kannst du also im
habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ah, ja, kann durchaus sein. Ja gut, das ist ja nichts anderes als ein Wurzelgemüse. Ne? Also du kannst auch, das wissen viele nicht, du kannst eine Karotte abbeißen, nur das oberste Stumpfen nehmen, die in die Erde stecken und die wächst nach unten nochmal nach.
Ah, siehst du?
Habe ich schon probiert, funktioniert. Funktioniert. Naja, das heißt für harte Zeiten, ja, das ist ja eigentlich, das ist ja eine Sensation eigentlich, ne? Also, wenn man jetzt sich so einen Blumenkasten vorstellt und dann seine Karotten, wenn man den angebissen hat, immer wieder reinsteckt und natürlich wässert, dann kannst du die immer wieder recyceln. Naja, immer wieder nicht. Ich glaube, ein-, zweimal geht das, aber irgendwann ist das ein Ausschluss. Ne?
Okay, vielleicht mal ein lustiges Experiment mit den Kindern zusammen, sowas zu tun.
Sehr gerne, können wir mal drüber reden. Das wäre dann die Frage, was mache ich mit meinem Karottenstumpf? Bringt uns jetzt von der PV-Anlage wieder weg.
Ja, genau. Entschuldigung. Ist aber, ja, die Randthemen sind halt immer wichtig mit zu betrachten. Das heißt doch immer, denk über den Tellerrand hinaus.
Genau, passt ja auch zur Karotte, der Tellerrand. Genau. Gut, jetzt hast du keine auf dem Dach, weil du gesagt hast, du hast keine Handwerker, die das bauen und du hast kein Material. Wo kommt denn die PV-Anlage heutzutage her? Wir Deutschen waren mal sehr stark in PV-Anlagen, als das Thema neu war.
Windkraftanlagen
übrigens auch.
Sehr stark, ja. Also
interessant.
Das ist tatsächlich etwas, worauf ich achte. Das ist jetzt nicht, übrigens auch so ein Ding, es lohnt sich nicht darauf zu achten, ob die PV-Anlage aus Deutschland kommt. Du zahlst locker 30% obendrauf. Aber es ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn ich als kleiner Manufaktor quasi möchte, dass die Leute bei mir kaufen, hier in Deutschland und nicht irgendwo in China billig, dann drehe ich das rum und sage natürlich, wenn es eine deutsche gute PV-Qualität gibt, dann würde ich die auch gerne hier kaufen. Ist halt nur mit der Verfügbarkeit schlecht und du musst ganz genau hinschauen. Es gibt mittlerweile zwei Arten von deutschen Herstellern, welche die wirklich herstellen und das in Deutschland fertigen und Deutschland ausliefern. Und es gibt welche, die mischen ihre eigene Produktion mit China-Zusatzartikeln. Also damit du draufschreiben kannst, ich bin ein deutscher Solarhersteller, brauchst du wenigstens ein Panel, was du hier herstellst. Und wenn du die anderen 20 in deinem Portfolio zulieferst, also aus China nachkaufst und dann als Händler quasi bringst, nur Labels, dann musst du da aufpassen. Aber es gibt wieder gibt gute Beispiele auch, die auch in Deutschland quasi wieder Fuß fassen. Und was immer sehr lustig ist, dass, wenn du da ein bisschen nachliest, da heißt es immer, ja, die haben ja gar nicht viel Erfahrung, die sind erst seit 2 Jahren am Markt. Also zum Beispiel eine Firma, die ich mir angeschaut habe, ist erst seit 2 Jahren am Markt. Und wenn du noch ein bisschen tiefer nachliest, ja, die nehmen die Mitarbeiter und das Werk, was vorher mal eine andere Firma war, mit 20 Jahren Vorerfahrung. Also dann sind sie doch nicht so ganz neu am Markt, sondern es ist einfach ein anderes Unternehmen, was jetzt quasi Zellen produzieren lässt in bewährter Qualität, die schon existiert hat. Und das merkst du dann auch, weil die Effizienzquotienten sind besser, die thermische Belastbarkeit ist besser, die Garantien sind nicht 12 Jahre, sondern 30 Jahre. Das sind so Kleinigkeiten.
30 Jahre?
30 nicht Jahre. Schlecht. Brauchst du wahrscheinlich auch, damit das Investment am Ende noch ausgeht.
Ja gut, klar, ne? Das ist ein toll, ja, muss man sagen.
Aber ich
also auch was als Qualität rauskommt, dass der Hersteller das überhaupt dann auch bezahlen kann, ne? Also da muss ja die Qualität auch stimmen. Also das ist ja schon eine Aussage.
Ich finde das tatsächlich aus dem zweiten Gesichtspunkt, dass du ein Panel dir installierst, was nicht nach 10 Jahren mal wieder ausgetauscht wird, weil es ein anderes schöner ist oder so, sondern dass man, auch das ist ja ressourcenbewusstes Umgehen, dass du sagst, ich nehme ein Panel, das hat 30 Jahre Garantie, das schreiben die nicht drauf, weil es nach 2 Jahren kaputt geht. Also dass man da einfach langlebig auch die Ressourcen einsetzt und nicht ständig irgendwie, wie beim Handy, wo es mich nervt, dass man ständig ein neues kaufen soll, wo das alte noch super ist.
Ich versuche ja immer so 2-3 Generationen zu überspringen. Gelingt mir auch, dann wird die Software, macht die Software das Gerät so langsam, dass man denkt, so jetzt leider geht's nicht mehr. Ne? Genau. Behaupte ich jetzt mal. Ist nur eine Behauptung. Muss nicht stimmen. Wobei manche Hersteller ja ganz klar sagen, wenn die Batteriespannung abnimmt und die Leistungsfähigkeit, dann regeln sie runter. Hm. Na, also das ist dann ein Feature, kein Bug. Aber gut, kann man sich überlegen.
Genau, und das sind so Sachen, PV-Anlagen. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass gerade jetzt es ungünstig ist, weil die Diskussion wegen der Energiepreise einfach eskaliert ist. Ich habe einen Anbieter tatsächlich letzte Woche gesprochen, der hat einfach, ich würde mal sagen, Faktor 10 oder Faktor 8 oder sowas auf seine Preise draufgeschlagen. Ui. Und schafft es trotzdem, Kunden zu finden, wo er seine Anlagen installiert. Das ist schon signifikant teurer als alles andere, was du so noch letztes oder vorletztes Jahr hättest haben können. Da kann man jetzt so sagen, Elabetsch, Markus selber schuld.
Ja gut, ne, kann man sagen, hilft dir nicht.
Ist halt so, ne? Hilft mir nicht.
Und wir haben ja Mitleid mit dir, Markus.
Okay, ich nehme das gerne entgegen. Ich habe einen Keller, da kann ich das reinpacken. Einlagern für schlechte Zeiten.
Ich nehme auf jeden Fall dann nur Kaltgetränke, wenn ich dich das nächste Mal besuche, um den Energieaufwand etwas zu reduzieren.
Also wir haben tatsächlich jetzt letztes Wochenende bei uns den ESG gestartet, Familien-ESG, Energiespargipfel. Ich habe schon gerade gemerkt, wir haben wirklich viel zusammengetragen, weit mehr als mir in meinem eigenen stillen Kellerlein eingefallen wäre. Haben das Ganze mit einer ABCD-Analyse belegt. Jetzt wird jeder denken, was ist das denn für ein Papa, was hat denn der für Erziehungsmethoden?
Ja, wollte gerade sagen, die Wirtschaftsausbildung läuft zu Hause, nicht in der Schule, weil die versäumt es. Ja. Sehr spannend, ja. Okay.
Ja, aber wir haben dann halt so ein bisschen, und ich war überrascht, wie viele Sachen man bekommt. Das kann ich dir nächstes Jahr sagen, ob das wirklich was gebracht hat oder nicht.
Sehr gerne.
Genau, also muss man gucken. Ich fand es nur einfach spannend, dass allein die Sensibilisierung, dass man jetzt sagt, hey, pass mal auf, es gibt Lichter und Lichter, es gibt Lichter, die verbrauchen 150 Watt und es gibt Lichter bei uns im Haus, die verbrauchen 3 Watt. Überleg mal, welches du anmachst, für welchen Zweck und gar nicht mit dem, dafür geht es uns dann doch zu gut, gar nicht mit der Idee, dass du jetzt im Dunkeln arbeitest. Das ist genau nicht das, was wir machen, aber ich mein, was ich ja brauche, kann man erzählen. Ne? Unsere Kinder, früh wird die Heizung angemacht, dann wird durchgelüftet und während dem ganzen Prozess läuft das Licht und wenn sie in die Schule gegangen sind, läuft das Licht eigentlich immer noch. Ja, und dass man da einfach mal drüber nachdenkt, musst du frühst, wo du nur aufstehst und dann bist du aus deinem Zimmer raus, wirklich geheizt werden und muss dann das Licht angemacht werden und angelassen werden und oder ist es nicht clever, andersrum zu machen? Sowas haben wir einfach besprochen. Und ja, das ist das, was auch bei der PV-Anlage läuft dann im Hinterkopf mit. Wenn wir die hätten, wäre es natürlich praktischer, zum Beispiel Wäsche am Tag zu waschen, besonders wenn die Sonne scheint, weil da kannst du hinterher auch gleich raushängen zum Trocknen. Ja, dann sparst du den Trockner, sparst dir komplett den Strom, weil tagsüber bei Sonne die PV-Anlage einfach super viel Leistung hat. Und das sind spannende Sachen, die dann dabei rauskommen, wo jeder mitdenkt und jeder in seinem Lebensbereich, das war vielleicht ein bisschen von dir geprägt, Systemanalysen, ne? Geh mal durch dein Zimmer, guck mal, was in den Steckdosen drin ist, wo kann denn noch Energie herkommen und weggehen und so.
Ja, nicht reinfassen, bitte.
Ja, genau. Ja, also das ist tatsächlich.
Ich sage ja immer, der Systems Engineering Ansatz hat einfach seine Berechtigung. Ja. Nicht, dass er ein Mittel für alles ist, allerdings bei vielen Dingen hilft er einem schon weiter. Sehr cool. Und ihr messt das jetzt bestimmt auch, oder? Also jeder hat jetzt sozusagen ein Energiebudget und
Weißt du, ich versuche es auf nette Weise einfach ein bisschen drüber nachzudenken.
Spielerisch.
Ja, das war cool. Und mir ist es völlig wurscht, ob es am Ende wirklich durchgängig klappt oder. Aber du, das fängt schon an. Wir haben vorhin, als du mich angerufen hast, dass ich den Podcast vergessen hätte, was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber bin ich mit meinem Sohn Carrera-Bahn
gefahren. Du bist jetzt
gewesen,
hier, das ist einzig wichtig hier. Ja.
Also Elektromobil.
Ja, Carrera-Bahn ist natürlich auch eine Energie. Wollte gerade sagen, eine Energieverschwendung vor dem Herrn, die allerdings schon von Generationen betrieben wird.
Ja, genau. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, nee Papa, guck mal, hier reicht doch weniger Licht. Ne? Brauchen wir nicht die ganz große Festtagsbeleuchtung. Reicht doch, wenn du das Auto siehst. Da dachte ich mir, siehst du, einmal zusammensitzen hilft.
Ja, das aber echt sehr cool. Ja, ich bin tatsächlich immer erstaunt, wenn ich dann hier diese Solarpanel raushänge, diese Batterie, die ich da habe, die ja schon, ja, wie groß ist die so? Zwei Schokoladen hoch, zwei Schokoladen breit, Tafeln, ja, so in etwa. Und tief, also in etwa, ja. Dass die dann gerade mal reicht, um meinen Rechner und mein Handy so das ganze den ganzen Tag zu versorgen. Abends ist er dann leer, ne? Und dafür muss die, dafür, wenn ich das vergleiche, muss dann eben auf dieses eine Panel, das bringt so laut das System hier, wenn die Sonne gut draufschreibt, so 88 bis 95, 90 Watt, vielleicht auch mal 100 knapp oder knapp und darunter. Aber da muss schon die ganze Zeit, der ganze Tag muss es draußen haben, die Sonne muss scheinen und drüber fliegen, ne? Und dann ist das Ding auch wieder irgendwann voll. Also das ist schon spannend, auch diese Zusammenhänge mal zu sehen. Normal denkt man ja, gut, der Strom kommt aus der Steckdose, stimmt natürlich nicht, der kommt aus irgendeiner Art und Weise der Energieerzeugung und Umwandlung natürlich, bei dem auch immer viel, viel Abwärme entsteht und so weiter. Als Ingenieur weiß ich das alles rational, wenn ich drüber nachdenke. Und in dem Moment kriege ich aber diesen direkten Ursache-Wirkung. Und das ist schon auch ganz spannend, dass ich denke, boah, krass, was, ne? Vielleicht schaltest du hier doch mal die Standby von den Dingern aus. Mache ich natürlich, auch mache ich schon länger, weil ich einfach immer denke, halt diese zwei Monitore, die ich jetzt hier zum Arbeiten mir gönne und die ganze Peripherie, die muss jetzt nicht mit Strom versorgt werden, wenn ich die ganze Nacht nicht da arbeite. Hm. Wie, der arbeitet nicht die ganze Nacht? Naja, gut, also, so, glauben mir manche nicht, ne? Ist so. Und an der Stelle kann man sowieso viel tun. Ne? Also die, das Standby von den ganzen Geräten, das ist einfach eine riesige Energieverschwendung. Wer sich das mal gönnen möchte, es gibt ja die Geräte, mit denen du einfach auch messen kannst, was verbraucht denn das Ding im Standby. Und das ist man manchmal wirklich sehr negativ überrascht, wenn man das mal dazwischen schaltet, was da eigentlich abfließt. Für nix. Also kein Nutzen eigentlich, ne? Und ja, und dafür wird irgendwo Kohle oder sonst was oder Gas verfeuert. Und ja, wir wissen ja alle, wie da die Situation momentan ist. Ne?
Aber das ist übrigens der spannendste Nebeneffekt, wenn du dich damit beschäftigst, ob du dir eine PV-Anlage, ob sich die lohnt. Du rechnest halt alles mal durch und merkst, wo die Energie herkommt, wie aufwendig es ist, die Energie zu bekommen, zu speichern und welchen finanziellen Effekt das eigentlich hat, dein Handeln. Also völlig sorglos. Mhm. Natürlich wird nachts Wäsche gewaschen und was weiß ich irgendwie. Und dann merkst du, ah, da müsste ich die ja speichern. Speichern kostet extrem viel extra Geld. Wenn ich allein die Idee habe, ich mache das tagsüber und drehe das rum, was du da an Effekten hast, allein deswegen lohnt es sich, mit der PV-Anlage mal zu beschäftigen, wenn man denn die Möglichkeit hat, muss man ja fairerweise sagen, weil die Lösung ist es nur für Leute, die, wir haben schon kein Dach, wo man was draufpackt, aber das wäre schon so das Mindeste, dass du wenigstens irgendwo ein Panel hinhängen kannst.
Ja gut, es gibt auch diese Lösung, dass du ein Panel, wenn du jetzt eine Terrasse hast oder einen Balkon, dir hinstellst und das tatsächlich über eine ganz normale Steckdose einspeist. Mhm. Das geht. Solange du, also darfst ja nicht rückspeisen, aber normalerweise erzeugt die Dinger ja nicht so viel Strom, dass das jemals passiert. Das heißt, du kannst durchaus auch nur, wenn du nur in Anführungszeichen einen Balkon Richtung Süden hast, durchaus so ein Ding dir hinstellen.
Christoph, jetzt kommt
finanziell das größte Learning. Rechnen ist wieder die andere Frage. Ja, was ist das große
Learning? Das größte Learning war, du hast jetzt gerade gesagt, Richtung Süden. Es funktioniert auch übrigens Richtung Norden. Und irrwitzigerweise gibt es Effektivitätsanalysen. Nordwesten ist das Beste, weil da kommt immer ein bisschen Wind her. Die Sonne scheint nie richtig voll drauf, weil du da quasi nicht die Panels so überhitzt. Das heißt, der Wirkungsgrad ist erheblich höher.
Interessant.
Bei der Wind und die Sonne nicht direkt. Und das war für mich tatsächlich, ich habe über die Nordseite, wo wir haben aber allerdings echte Nordseite. Da geht nicht so wahnsinnig viel. Aber dass da überhaupt was gehen würde.
Brauchst halt das ist wirklich eine super spannende Geschichte. Das hatte ich auch noch nicht gehört. Der macht allerdings natürlich total Sinn.
Ja.
Na, spannend. Ja, also wie gesagt, auch damit kann man sich mal beschäftigen, wenn man jetzt sagt, man möchte ein bisschen was tun in der Richtung. Und dann muss man sich es halt natürlich wieder finanziell angucken. Momentan sind die Sachen alle sehr, sehr teuer aufgrund der Energiesituation, die wir in Krise, ist ja so das Wort, was benutzt wird, aber wie auch immer, aufgrund der Situation, die wir haben momentan in Europa. Und wer dann einen kleinen Beitrag leisten will und sagt, hier die Kilowattstunden haue ich runter. Und man unterschätzt es ja immer. Ne? Also es ist ja ein Faktor über die Zeit. Wenn ich sage, ich habe 50 Watt, hole ich mir. Also wie gesagt, die Panels holen bei guter Bestrahlung durchaus so um die 100 Watt rein. Ja, und das ist jetzt, keine Ahnung, das sind 4 Module, 30 mal 30 oder sowas, die da zusammen sozusagen auseinanderfalten kannst. Ja, das sind jetzt keine riesen Dinger, ne? Und über die Zeit kommt ja der Effekt zustande. Ne? Das ist mit wie beim tropfenden Wasserhahn. Ne?
Ja. Mit anderen Worten, die kann sich jeder ans Fenster hängen. Wenn er auf Arbeit ist, braucht er sowieso nicht wirklich rausschauen. Wenn er nach Hause kommt, ist der Akku wieder voll für Entertainment-Quatsch.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Mit, vielleicht nochmal bei dem tropfenden Wasserhahn, weil das finde ich immer, ich habe es gerade natürlich gegoogelt. Ein tropfender Wasserhahn im Jahr, wie viel Liter schätzt du, verbraucht der tropfende Wasserhahn, wenn der das ganze Jahr tropft?
150, keine Ahnung.
Mhm. 4204,8 Liter. Das entspricht etwa 100 Mal Wäsche waschen oder 32 Vollbädern. Ja, das unterschätzt man. Das ist dieser Faktor Zeit, den wir als Mensch einfach komplett unterschätzen. Ja, die Quelle ist www.mathematik.tu-darmstadt.de.
Okay. Ja. Damit ist es validiert. Also, ihr merkt schon, hier ist echt live alles dabei.
Hier live, ja, man kann alles so. Also, das ist ja schon Wahnsinn. Hätte ich jetzt tatsächlich selber auch nicht gedacht, ne?
Nee.
Und wer sich dafür interessiert, bei der TU Darmstadt, da hat man dann gleich auch die Formel dazu. Die sparen wir uns jetzt mal hier in dem Podcast. Ja, sehr schön, Markus. Das heißt, bei dir kommt eine PV-Anlage aufs Dach. Irgendwann. Und hier steigen Leute aufs Dach, sobald Leute dazu bereit sind, die aufs Dach zu steigen. Das ist schön. Genau. Wir haben gelernt, dass ich, wenn ich zu dir komme, nur kalte Getränke zu mir nehme. Allerdings nicht gekühlte, weil die natürlich auch wieder Strom verbrauchen. Wasser aus dem Wasserhahn trinke ich durchaus auch mal ganz gerne. Und ja, und wir haben verstanden, dass du einen Knaus hast, mit dem du auch sehr solarstrommäßig unterwegs bist. Ja, sehr spannend. Ja. Danke für deine Zeit. Ich denke, das eine oder andere an Ideen haben wir wieder mitgebracht.
Genau. Bis zum nächsten Gespräch. Danke dir.
Bis dann. Ciao.